Ja, ich grüße euch alle an diesem Ostersonntagmorgen mit dem Gruß, der Herr ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden und lebt. Das ist unsere zentrale Osterbotschaft und auch eine Botschaft der Hoffnung. Wenn wir Ostern oder Karfreitag und Ostern nicht hätten, dann würde unsere ganze Glaubensarchitektur einstürzen. Dann wäre alles nichts mehr. Und so wollen wir auch dieses zentrale Ereignis gebührend einfach bedenken und uns vor Augen führen. Genau, ich bedauere es, dass nicht in unserem Land die Kirchen heute gestopft voll sein werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Bänke leer sein oder viele Bänke leer sein werden. Ein paar wenige werden dort sein. Und es ist schade, dass in unserem Land, das Land der Reformation, dass das so eine Entwicklung genommen hat. Und da sind wir herausgefordert, einfach im Gebet einzustehen für unser Land, in die Fürbitte. Wir haben ja vor zwei Wochen eine Botschaft über Fürbitte gehört, wie bedeutungsvoll Fürbitte ist. Gott sucht Fürbitter. Und da haben wir eine Aufgabe auch als Gemeinde. Aber heute Morgen wollen wir uns diesem Ostertext zuwenden, Auferstehung, dieser Auferstehung. Und ich lese aus Lukas 24, dann 1 bis 10 haben wir schon gehört. Vers 30 bis 32 und dann noch 36 bis 43. Eigentlich wäre es das ganze 24. Kapitel, aber wir können das nicht alles lesen. Aber vielleicht können wir trotzdem noch aufstehen und einfach da, dass wir das einfach aus Respekt vor dem Wort Gottes das stehend hören. Also Lukas 24, 30, es geht eigentlich um die Emmaus-Jünger, die am Ostersonntag Nachmittag sich auf die Reise gemacht haben, um in diesen Ort Emmaus zu gehen. Und im Vers 13 heißt es, es geschah, also sie kamen dann in Emmaus an und luden diesen angeblich Fremden, der auf dem Weg zu ihnen gestoßen ist, luden ihn ein, weil es schon Abend geworden war, bei ihnen zu übernachten. Und dann, als sie Abend gegessen haben, passiert Folgendes. Es geschah, als er, dieser Gast, mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und dann im Vers 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Und sprach zu ihnen, also hier geht es darum, dass die Emmaus-Jünger zurückgingen nach Jerusalem zu den Jüngern, die da versammelt waren an diesem Ostersonntagabend. Und während sie sich dort aufhalten, steht Jesus plötzlich in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, dass ein Geist, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Soweit mal diesen Text. Lass uns nochmal Gott um seinen Segen bitten. Vater, wir danken dir für all diese diesen Heilsplan und diese Ereignisse um die Karwoche, um Ostern, um die Auferstehungssonntag. Danke, Herr, dass du uns ausgiebig darüber berichtet hast, was geschehen ist. Und wir möchten von diesen Berichten lernen, sie verinnerlichen und sie in unserem Herzen tragen. Und damit dieses Wort auch Wurzel fasst und gegründet ist in unserem Herzensboden. Danke, Herr, dass du auch deinen Heiligen Geist sendest, damit er uns in alle Wahrheit leitet. Wir danken dir auch dafür. Amen. Amen. So, ihr dürft dann wieder Platz nehmen. Heute Morgen, wie auch schon am Karfreitag erwähnt, gäbe es natürlich viele, viele Themen, die in Zusammenhang mit der Auferstehung betrachtet werden könnten. Aber ich möchte heute Morgen auf das Thema des Leibes eingehen, der Auferstehungsleib Jesu und auch unser Verhältnis zu unserer Leiblichkeit. Manchmal entsteht ja der Eindruck, dass Gläubige es nur mit theoretischen unsichtbaren Dingen zu tun haben, weil Glaube ist ja jetzt als solches etwas, was man nicht mit den Händen anfassen kann. So heute an diesem Ostersonntag geht es darum, dass wir eigentlich mit Ewigkeitsdingen konfrontiert sind. Und da erinnere ich mich, also wenn es um den Leib geht, in meine Kindheit und Jugendzeit, als ich in der katholischen Kirche Messdiener oder Ministrant war. Ich war ungefähr sieben Jahre lang Messdiener und hatte viele Gottesdienste hinter mich gebracht und auch viele Beerdigungen. Das heißt, ich habe in diesen sieben Jahren, also ich war von ungefähr dem 9. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr Ministrant und habe da ungefähr in diesen sieben Jahren 40 Beerdigungen und Erdbestattungen mitgemacht. So, ich war immer da in diesem weißen Kittelchen und schwarze Rock und der Pfarrer war da und dann haben wir da in dieses Erdloch geschaut, in dieses Grab. Und früher waren die Beerdigungen ja noch groß, da waren viele Leute da und immer wieder war auch die Überlegung, ja, da wird ein Mensch in die Erde gelegt, wie geht's weiter? So, Konfrontation mit Ewigkeitsdingen. Wie geht's weiter? Jesus hat am Karfreitag ausgerufen am Kreuz: Es ist vollbracht. Tetelestai, haben wir schon gehört im Gebet. Tetelestai. Das heißt, es ist vollbracht. Das heißt, das Erlösungswerk Gottes ist vollendet mit dem Tod Jesu. Dann neigt er seinen Kopf und übergab seinen Geist. Warum musste Jesus kommen, um zu sterben? Nun, der Hebräerbriefschreiber sagt Folgendes. Unsere Wurzeln als Christen sind ja im Judentum. Also manchmal habe ich den Eindruck, das Judentum spielt für uns keine Rolle. Das ist irgendwas Fernes. Natürlich ist es ein Stück weit auch fremd, weil wir in dieser jüdisch-religiösen Kultur nicht aufgewachsen sind. Aber unsere christlichen Wurzeln sind im Judentum. Das Alte Testament ist eigentlich ja Judentum. Da sehen wir das Judentum. Und das gilt genauso noch in Bezug auf die Eigenschaften Gottes und wer Gott ist und wie Gott mit Menschen handelt. Was sich geändert hat, ist der Weg der Erlösung. Nun, im Alten Testament hat Gott verordnet, dass Tieropfer gebracht werden. Und der Hebräerbriefschreiber, oder man könnte ja die Frage stellen, warum ist Gott nicht zufrieden mit Tieropfern? Das wäre doch auch schön gewesen, hätte ja auch gereicht. Nun, aber Gott hat einen anderen Weg beschlossen. Es heißt in Hebräer 10,3, Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das heißt, im Alten Testament, diese Tieropfer waren eigentlich nur eine Erinnerung an ihre Sünden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. So, diese Tieropfer waren nur eine vorläufige Angelegenheit. Das war nur ein Vorschatten des eigentlich rechtsgültigen Opfers, nämlich des Opfers Jesu. Und dann heißt es, darum spricht er, nämlich Jesus, das ist jetzt genau, als er in die Welt kommt, Doppelpunkt, Schlachtopfer und Gaben hast du, Gott Vater, nicht gewollt. Einen Leib aber hast du, Gott Vater, mir, dem Sohn, bereitet. Einen Leib. So, das ganze Erlösungswerk spielt sich am Körper ab, am Leib, natürlich auch geistlich, aber ohne Leib wäre es nicht möglich gewesen. So, der Leib ist bedeutungsvoll. Es ist nicht egal, was mit unserem Leib passiert. So, da sprach ich, sagt Jesus, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Er muss ihn tun, er will ihn tun, mittels seines Leibes. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir bereitet. Und Gott hat auch uns einen Leib bereitet. Und dieser Leib ist nicht unbedeutend. So, das Blut von Tieren war nur eine vorübergehende Maßnahme, eine Sühne, ein Zudecken der Sünden, aber nicht eine endgültige Beseitigung der Sünden. Für die Sünden der Menschen. Letztlich war ein Mensch nötig, um als Stellvertreter für die Menschheit zu sterben. Ein Mensch. Und dieser Mensch konnte nur ein Mensch sein, der vollkommen war. Ein Sünder kann nicht, so hat es Gott beschlossen, ein Sünder kann nicht für einen Sünder, ein Schuldiger kann nicht für einen Schuldigen die Schuld abnehmen, sondern einer, der unschuldig ist, kann für einen Schuldigen stellvertretend eintreten. So jemand, der selber Schulden hat, kann nicht einem anderen Schuldigen die Schulden bezahlen auf der Bank. Das geht ja nicht. Paulus schreibt, Römer 6, 23, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Gott hat gesagt, schon im ersten Buch Mose, wenn ihr das nicht einhaltet, was ich von euch will, werdet ihr sterben. Der Teufel ist gekommen und hat gesagt, was, sollte das wahr sein? Nein, so ist es nicht. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Das war die erste Lüge des Teufels, eine Täuschung von Eva und Adam und so weiter. Aber das geht jetzt zu weit. So, Jesus musste leiblich, an seinem Leib wurde das Gericht vollzogen. Deshalb musste er die Geißelung, die Dornenkrönung und die Kreuzigung erleben. Natürlich war begleitet von diesen leiblichen Torturen auch die psychische Komponente, nämlich die Furcht und auch der Schrecken und die Angst, die ihn sicherlich auch begleitet haben. Als er im Garten Gethsemane betet, da hat er Schweiß wie Blutstropfen, weil ihm bestimmt der Teufel diese Qualen vor Augen gemalt hat. So, und dann ist die Frage, wie geht das Judentum mit einem verstorbenen Leib um? Wie gehen die mit einem Leib um? In Israel gab man den Menschen nach dem Tode, also man gab den Leib des Menschen der Erde zurück. Warum? Denn aus ihr hatte Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch kommt, Gott hat ja von der Erde genommen, erdenklos, und hat ihn geformt und hat den Geist, den Ruach, in ihn hineingeblasen. Und die Juden respektieren Gott. Sie achten den Leib für würdig. Und sie haben auch einen würdigen Umgang, einen respektvollen Umgang mit dem Körper, auch wenn er gestorben ist. Viele wollen in Jerusalem beerdigt sein, weil sie erwarten, dass der Messias dort, er kommt ja dort auf den Ölberg, und sie wollen dabei sein. Und die Anzahl der Gräber in Jerusalem nimmt immer zu. Ich war mal 1984 dort, da waren es noch wesentlich weniger. Heute haben diese Grabstätten die Fläche wesentlich erweitert. Aber das ist nur nebenbei. So, ein Mann mit Namen Josef von Arimathäa bat um den Leib Jesu. Es war ihnen nicht egal, was mit diesem gestorbenen Messias, mit diesem Jesus da war. Es war nicht egal, dass er da am Kreuz hängen blieb. Es war nicht egal, wer ihn beerdigen würde. Sondern dieser Josef und auch der Nikodemus und Leute, die Jesus nahe standen, sie kümmerten sich um seinen verstorbenen Leib. Man balsamiert ihn ein, man hatte wohlriechende Öle, man wickelte ihn ein, man legte ihn in eine Gruft, die ungebraucht war. Man würdigte ihn noch im Tode. Respekt, nicht Verbrennung, sondern Respekt vor dem Leib. Aber, und dann kommt der Ostersonntagmorgen, aber später am Sabbat in der Dämmerung, schreibt Matthäus, in der Dämmerung des ersten Wochentags, also die Juden haben ja gerechnet von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr. Das war ihr Tag. Das heißt, eigentlich hat im Judentum der Tag am Abend, also am Sabbat, am Samstagabend um 6 hat der Sonntag begonnen. Samstagabend um 6 bis Sonntagabend um 6. Deshalb ist es so eine komische Formulierung. Aber später am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentags, also am Morgen, kam Maria Magdalene, die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und da war ein Engel. Der Engel aber begann: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Als sie aber hingingen, da kam Jesus ihnen entgegen. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße. Sie fassten ihn an und warfen sich vor ihm nieder. So, Jesus ist leiblich auferstanden. Da könnte man jetzt noch viel dazu sagen, aber ich will nur eins sagen, nach dieser Matthäusstelle, sie fassten seine Füße an. Wir werden ja nachher noch uns Gedanken machen, weil die Jünger am Sonntagabend, Ostersonntagabend sagen, ja, ist das jetzt ein Geist? So, und jetzt dann am Ostersonntag, dann nachmittags, haben wir die Emmaus-Jünger, zwei. Zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach dem Dorf mit Namen Emmaus. Aber, und dann wissen wir ja, Jesus kommt dazu, er fragt, was ist denn los, wegen was unterhaltet ihr euch? Und sie sagen, ja, weißt du nicht, was da in Jerusalem passiert ist? Das mit Jesus und dass man mir gedacht haben, der ist, der Israel erlösen wird und man hat ihn gekreuzigt und jetzt ist schon der dritte Tag. Und dann fing Jesus an, aus den Schriften zu erzählen. Und während sie so im Laufen und sich unterhielten, kamen sie in Emmaus an. Und da gibt es ja so ein schönes Lied, das heißt, Herr, es wird Abend, es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das ist als Lied auch verarbeitet worden. Wie gesagt, die Jünger laden ihn ein, Jesus willigt ein. Eigentlich tut er so, als ob er weitergehen will, aber er willigt ein. Und dann beim Abendmahl heißt es, als er Brot nahm und als er gebrochen hatte, reichte er ihnen und die Augen wurden aufgetan. Als sie aber unterwegs noch waren, wurden ihre Augen gehalten. Die Augen wurden gehalten. Warum? Nun, es wird uns nicht deutlich gesagt. Sie konnten Jesus auf jeden Fall nicht identifizieren. Jesus stoßt zu ihnen zu, sie erkennen ihn nicht. Vermutlich deshalb nicht, weil sie praktisch gar nicht mit einer Auferstehung gerechnet haben. Obwohl es Jesus ja schon angedeutet hat. Jesus hat im Markus-Evangelium, wird uns dreimal berichtet, dass er sagt, ich gehe hin nach Jerusalem und ich werde sterben dort. Aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Aber irgendwie war das nicht in ihrem Bewusstsein. So, sie erkannten ihn nicht. Sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Und dann aber bei diesem Brotbrechen, dann heißt es, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Irgendwie, das hat sie wahrscheinlich an Gründonnerstagabend ans Abendmahl erinnert. Er hat das Brot gebrochen, ihnen in die Hände gegeben. Und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und was passiert dann? Genauso schnell, wie sie das erkennen, geschieht ein Wechsel in der Situation, nämlich er wurde vor ihnen unsichtbar. Das klingt so, das klingt eigentlich wie ein Märchen. Ja. Da kommt einer, der kommt zum Abendessen und irgendwie plötzlich erkennen sie, wer es ist und schwupp, weg ist er. Nicht mehr zu sehen. Er wurde unsichtbar. Es ist das Brotbrechen, das sie erkennen lässt, wer Jesus ist. Es werden uns leider keine Einzelheiten mitgeteilt. Jesus ist nur mit einem Mal unsichtbar geworden. Das heißt, ihre Augen konnten ihn nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht hilft uns das, wenn wir eine Parallele schließen. Als er auf dem Weg auftaucht, also als er plötzlich auftaucht auf dem Weg, da taucht er auf. Und als er im Jüngerkreis auftaucht, da taucht er auch plötzlich auf. Und dann bei der Himmelfahrt, da verschwindet er plötzlich. Irgendwie plötzlich kommt er, ist da und plötzlich ist er wieder weg. So, Jesus ist nach seiner Auferstehung nicht mehr in Raum und Zeit gebunden, wie wir. Er kann in leiblicher Gestalt kommen und verschwinden, wie er will. Das ist eigenartig. Das ist für uns fremd. Das ist für uns unbegreiflich. Vielleicht deshalb ist auch das Wort kärglich in seinen Informationen. Aber nun nochmal auch zu Vers 32. Dort heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, das sagen sie dann, als er weg ist, als Jesus weg, sich wieder verschwunden ist, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Irgendwas war besonders mit Jesus, denn die Art und Weise, wie Jesus redete und wie er die Schrift erklärte, das hat in ihnen etwas entzündet, eine Begeisterung, ein Feuer, eine Flamme in ihnen. So, was ihr Herz schon auf dem Weg in Flammen gesetzt hat, war einfach diese Schriftauslegung. Das war die Jesusart, damit mit diesem Schriftwort umzugehen. Und das erinnert uns an die Bergpredigt. Am Ende der Bergpredigt steht folgende Feststellung. Als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesu Wort hatte Autorität, hatte Vollmacht. Es hat etwas ausgelöst in den Menschen. Es hat Prozesse in Gang gesetzt. Es hat Veränderung bewirkt. Und das ist der Unterschied zwischen irgendjemand und Jesus. Das Wort Gottes. Das Wort wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Und Jeremia schreibt, Gott spricht durch Jeremia und sagt, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und das erinnert mich an 2. Korinther 10, wo Paulus schreibt, wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen, also wir argumentieren nicht rum, wir disputieren nicht, wir streiten uns nicht mit den Leuten, sondern die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind geistliche Waffen. Und zwar, sie sind mächtig zu zerstören Vernünfteleien, jede Höhe und alles, was sich gegen Gott erhebt. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und mit diesem Wort Gottes können wir Befestigungen einnehmen. Wir können Befestigungen knacken, Befestigungen des Feindes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das befreiende Wort. Es ist aber auch das richtende Wort. Es ist aber auch das erlösende Wort. Es ist das allmächtige Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So. Gottes Wort setzt in Flammen. Jesus sagt, als er noch bei seinem dreijährigen Dienst war, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und ich wollte, es brennete schon. Das Reich Gottes sollte wie so ein Lauffeuer sich verbreiten auf der ganzen Erde. Und unter Paulus' Mission in der Apostelgeschichte ist es geschehen. Paulus hat es vorangetrieben. Er hat es von Palästina weg nach Kleinasien auf die Halbinsel und dann nach Europa gebracht und dann bis nach Rom. Und sein Ziel war auch Spanien. Und so das Wort Gottes hat in wenigen Jahrzehnten den damaligen Mittelmeerraum erobert. Wie ein Lauffeuer ging das. Und das war Gottes Idee und das war Gottes Absicht. Und genauso wünscht sich das Gott auch. Nun, nachdem diese Jünger diese Jesus-Begegnung hatten, diese Emmaus-Jünger, gingen sie schnell nach Jerusalem zurück, noch in der Nacht. Und sie treffen dort die anderen. Während sie aber dies redeten, und die kommen dann da an, besprechen sich, und während sie so miteinander reden, da stand er, Jesus, selbst in ihrer Mitte. Plötzlich war Jesus da unter ihnen. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt. Leider erleben wir zu wenige übernatürliche Ereignisse. Der Prophet Daniel, als Gott ihm diese Schau gegeben hat von den Weltreichen, das Standbild. Er war tagelang krank. Er war schockiert. Er wurde blass. Es hat ihn körperlich angegriffen, was er in der unsichtbaren Welt gesehen hat. Das war nicht einfach so, wie du so eine Fernsehserie anguckst und dann schaltest den Knopf ab und gehst zum Alltag über. Das hat die Leute ergriffen. Es hat sie umgetrieben. Gottes Begegnungen und Begegnungen mit der Übernatürlichen, ja, hat Furcht ausgelöst. Denn Furcht ist dort, wo wir uns nicht auskennen, wo das etwas Fremdes ist. Und wenn wir in Berührung kommen mit dem Jenseitigen, das ist uns eine fremde Welt. Und so Jesus kommt da in ihre Mitte und sie meinen, sie sehen einen Geist. Und was sagt er? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Es geht um die Identität Jesu, dass sie ihn erkennen. Er sagt, seht meine Hände, meine Füße, betastet mich und seht, dass ein Geist nicht Fleisch und Bein hat. So irgendwie, wie gesagt, muss wohl dieser Auferstehungsleib Jesu einerseits gewesen sein, wie ein natürlicher Mensch, er konnte so sein, aber andererseits, er konnte auch sich unsichtbar werden. Er konnte unsichtbar werden. Und manche vermuten, dass das so eine Art Zwischenzustand ist, in dem Jesus war. So, wie können wir uns diesen Auferstehungsleib vorstellen, dass er kein Geist ist? Ein Geist, wie gesagt, hat kein Fleisch und Bein. Jesus kann durch die verschlossenen Türen in die Mitte der Jünger kommen. So die Tür in Johannes berichtet es auch und sagt, die Türen aus Furcht vor den Juden waren verschlossen. Und da kam Jesus durch die verschlossene Tür, trat in ihre Mitte. Jesus stand in ihrer Mitte, er redete mit den Jüngern, sodass sie konnten ihn hören. Wir haben ja 5 Sinneswahrnehmungen. Sehen, hören, sie konnten ihn hören, er hat mit ihnen geredet. Sie konnten ihn sehen, er war sichtbar. Und Jesus hat zu Thomas gesagt, eine Woche später, komm, leg deine Hände in meine Wunden und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. So, man durfte ihn anfassen. Die Frauen haben ihn auch berührt, man konnte ihn berühren. Also von 5 Sinneswahrnehmungen waren 3 möglich. Und der Apostel Johannes schreibt später in seinem ersten Brief, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Darüber berichten wir. Also die Jünger waren Augenzeugen. Sie waren, also Augenzeugen steht für Zeugen. Zeugen von Realitäten, die stattgefunden haben. Man kann eigentlich jetzt nur sagen, entweder ich glaub's oder ich glaub's nicht. Wenn man es glauben will, dann sind hier die Fakten. Es gibt immer Leugner, die alles wegstreiten. Aber wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, dann hat man hier die Fakten. Jesus isst sogar natürliche Speisen mit seinem Auferstehungsleib. Es heißt dann, sie aber, also habt ihr nichts zu essen, sagt er dann. Habt ihr nichts zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß von vor ihnen. Also vor ihren Augen hat er sogar gegessen. Und sicherlich ist, wenn es jetzt ein Geist gewesen wäre, schiebt er es in den Mund rein, fällt es auf den Boden. Also das wird uns nicht berichtet. Er war aus Fleisch, irgendwie aus mit Leib, ja, Auferstehungsleib. So, genau. Nun, das war Jesu Leib. Und nun schreibt Paulus im Philipperbrief: Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland wiedererwarten oder erwarten. Der Jesus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, mit seinem Auferstehungsleib. Das heißt, uns erwartet auch diese Umgestaltung. Also unser irdischer Leib der Nichtigkeit soll auch umgestaltet werden, wie Jesu Leib in den Leib der Herrlichkeit. Das Erlösungswerk Jesu war am Kreuz vollendet, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Aber die Erlösung selbst, die Erlösung der Menschheit, ist erst dann vollendet und vollständig, wenn unser natürlicher Leib verwandelt sein wird. Paulus schreibt im Römer 7, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Also der natürliche Leib ist ein Leib des Todes. So, Dank sei Gott, sagt er, durch Jesus Christus. Das ist die Elberfelder Übersetzung, schreibt es so. Die anderen, die modernen Übersetzungen, bringen das nicht so deutlich raus. Paulus sagt, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Nochmals, es wird Erlösung erst vollständig sein, wenn unser natürlicher Leib verwandelt werden wird in den Geistleib, in diesen verherrlichten Leib, der Jesus ähnlich sein wird. So, wir sind jetzt bei der Frage, was ist mit unserem Leib? Was sagt die Bibel darüber? Und das erinnert mich an Römer 12,1. Dort heißt es, ich ermahne euch, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wieder, wir haben den Leib. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt die Prophetie über Jesu. Er musste Mensch werden. Erniedrigte sich selbst, Philipper 2, 5 bis 8. Erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und war wie ein Mensch erfunden. So, der Sohn Gottes kommt von der Ewigkeit, wird Mensch in Gestalt eines Menschen, vollbringt das Erlösungswerk, vollzogen am Leib, bekommt den Auferstehungsleib und geht in die Herrlichkeit und sitzt zu Rechten des Vaters. Unser Leib soll genauso, dieser irdische Leib, wenn wir wiedergeboren sind, soll, ja, das heißt, in Römer 12, wenn das da heißt, ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen oder eure Leiber Gott zur Verfügung zu stellen. Gott will, dass wir nicht nur in der Theorie des Glaubens stecken bleiben, also da irgendwelche Lehrsätze für wahr halten, sondern er will, dass wir ihm unsere Leiber zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, unsere Potenziale, die er uns mit auf den Lebensweg gegeben hat, dass wir es ihm zur Verfügung stellen. So, in Römer 12 geht es nicht in erster Linie um unseren physikalischen Leib. Natürlich geht es ums Leib, aber es geht um die Hingabe unseres Herzens an Gott. Wenn unser Herz Gott gehört, dann gehört auch unser Leib Gott. Stimmt's? Wenn wir im Herzen Gott nicht ehren und dienen, werden wir auch unseren Leib nicht zur Verfügung stellen. So und Hingabe an Gott hat auch immer Anbetung Gottes zur Folge. Und genau das will Gott. Er will, dass wir ihn anbeten und auch durch unsere Taten ihn ehren und anbeten und verehren. Auch das ist eine Art der Anbetung. Wir haben es ja gehört, nicht nur wenn wir singen, sondern auch unsere Körperhaltung kann Anbetung ausdrücken. Wenn wir knien würden oder wenn wir die Hände hochheben. Ich habe nach etwas Greifbarem gesucht und mir ist folgender Vergleich eingefallen, der vielleicht etwas, ja, ich weiß nicht, ob er euch hilft, aber mir hat er geholfen. Gott will das Instrument unseres Leibes gebrauchen. Und zwar, es geht um das Bild eines gelähmten Menschen in unseren Tagen, der mit einem elektrischen Fahrstuhl oder Rollstuhl als Fortbewegungsmittel benutzt. Also ein gelähmter Mann, querschnittsgelähmt, der sein elektrisches Fahrzeug, es gibt ja solche Rollstühle, fahrende Rollstühle, als Fortbewegung benutzt. Hätte dieser Gelähmte dieses Fahrzeug nicht, könnte er sich so gut wie nicht fortbewegen. Und so will Gott unseren Geist, das Instrument des Leibes, benutzen. Also unser Geist, ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Unser Geist, Gott will, dass unser Geist durch das Instrument unseres Leibes sich fortbewegt, ja, damit seine Ziele erreicht werden. Ja, wir brauchen, Gott braucht ein Instrument und dieses Instrument ist unser Leib. Ich weiß nicht, ob das klar ist, aber Gott will, dass wir unseren Leib ihm zur Verfügung stellen. Ich bin schon am Schluss. Auferstehung. Oster bedeutet, Ostersonntag ist eigentlich der Auferstehungssonntag. Und dieses Thema Auferstehung, wenn wir jetzt in die nichtchristliche Welt schauen, der Apostel Paulus, das zum Schluss, der Apostel Paulus hat ja überall, wo er hingekommen ist, über die Auferstehung geredet. Aber nicht überall kam das gut an. Warum? Ich nehme das Beispiel aus Griechenland, in Athen. Griechenland war ja zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu, ein auch Korinth und Athen und die ganzen Städte dort im Osten des Mittelmeerraums, das waren so Umschlagplätze. Da gab es Handel von Nordeuropa in den Orient, von Asien in den Okzident. Das war so eine Drehscheibe der Ideen und Waren. Und in Athen waren die Leute neugierig auf dem Areopag, also auf dem Marktplatz in Athen. Da saßen die Gelehrten und die wollten immer was Neues hören. Wenn die Handelsleute kamen, die haben so alle möglichen Geschichten aus aller Herren Länder gebracht. Und da kommt Paulus, er schaut sich die Stadt an und sieht, da ist auch ein Altar von einem unbekannten Gott. Und das ist für ihn der Anknüpfungspunkt, über Jesus zu erzählen. Er sagt, ja, ich sehe ja, ihr seid gottesfürchtige Leute hier. Ich habe da einen Altar gesehen, so und so. Und dann erzählt er, dieser Gott ist der Gott, der Gedeihen schenkt, der Wachstum gibt und so weiter. Und dann heißt es, als er auf das Thema Auferstehung kommt, da kommt Widerstand bei diesen Zuhörern. Bisher haben sie schön zugehört. Warum? Das Thema Auferstehung ist, wie gesagt, in Athen umstritten, weil Auferstehung setzt voraus, dass man an ein Leben nach dem Tode glaubt. Ja? Dass man sich für Dinge, die das Jenseits betreffen, interessiert. Konfrontation mit den Dingen des Jenseits, mit übernatürlichen Dingen. Und das war ihnen, das wollten sie nicht hören. Sie wollten lieber etwas, was die Ohren kitzelt, aus dem Diesseits. Sie wollten Neuigkeiten vom Diesseits hören. Aber Paulus wollte über das Jenseits reden, über die Zeit nach unserem Tod. Und ist es nicht heute auch so? Du kannst über Gott und die Welt reden mit den Menschen, das ist alles kein Problem. Die reden gern mit dir. Aber wenn es dann zum Kern der Botschaft kommt, dein Leben kann so nicht, ist nicht bereit für die Ewigkeit. Wir brauchen für unsere Sünden Vergebung. Und dann plötzlich sind andere Themen wichtig. Aber Paulus hat sich nicht davon abbringen lassen. Er hat auf diesem Thema bestanden. Das Thema Auferstehung des Leibes. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt einen Richterstuhl Christi. Und alle Menschen müssen sich eines Tages vor diesem Richterstuhl versammeln. Es wird ein jüngstes Gericht geben. Und es wird bewertet, wie wir gelebt haben. Und Verbrennung ist keine Lösung, diesem Gerichtstag zu entfliehen. Wenn diese Wahrheiten ernst genommen werden, können wir nicht teilnahmslos einfach weitermachen wie bisher. Da muss man sich überlegen, wie muss ich leben, was muss geschehen, damit ich in dieser Ewigkeit, in diesem Jenseits bestehen kann mit meinem Leben. Und die Bibel gibt uns klar Auskunft, was da los ist. So, es ist nicht egal, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt der 1. Korintherbrief 6. So, es ist nicht egal, was wir mit unserem Leib machen. Es war nicht egal, was mit Jesu Leib geschehen. Es war vorprogrammiert, es war geplant, es war vorhergesagt, was mit seinem Leib geschehen würde. Opfer und Gaben? Nein. Ein Leib? Ich komme, dein Willen zu tun. Die Frage ist, sind wir auch bereit, Gottes Willen zu tun und unseren Leib ihm zur Verfügung zu stellen? Das ist die Frage, die uns an diesem Ostersonntag begegnet. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für deinen Gehorsam, dass du die Herrlichkeit des Himmels bereit warst zu verlassen. Dass du dich erniedrigt hast und warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat dich der Vater erhöht und hat dir einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Dass alle Existenzen, Kreaturen und Wesen im Himmel und auf Erden und unter der Erde dich ehren müssen und anbeten und ihre Knie vor dir beugen. Und Herr, die Menschen aller Zeiten werden eines Tages zum Schemel deiner Füße gelegt. Herr, du hast die Regentschaft, du sitzt zu Rechten des Vaters, du bist aufgefahren im Himmel und du sitzt zu Rechten des Vaters und du wirst das Reich in Empfang nehmen. Und Herr, du wirst wiederkommen. Und Herr, wir möchten bereit sein, wenn du wiederkommst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du jetzt schon mit uns bist, dass wer an dich glaubt, leben wird, auch wenn er gestorben ist. Danke, Herr, dass du der Herr über das ewige Leben bist und dass dieses ewige Leben mit unserer Entscheidung, dir nachzufolgen, schon begonnen hat. Und es wird nie wieder enden. Es wird weitergehen. Und Herr, das tröstet uns. Dafür danken wir dir, Herr. Und Herr, aus Liebe, weil wir dich lieben, weil du alles für uns getan hast, möchten wir dir auch dienen. Möchten, Herr, uns zur Verfügung stellen. Möchten dich bitten, Herr, leite uns, führe uns, zeig uns, Herr, was wir tun können. Herr, du hast Werke vorbereitet, du hast Gelegenheiten geplant, denen wir begegnen werden, wo du uns gebrauchen wirst und gebrauchen willst, Herr, damit dein Reich gebaut wird, damit dein Werk getan wird, damit die Vollzahl der Heiden eingeht, weil ja noch Gnadenzeit ist, weil du noch Menschen retten willst. Und dann, wenn diese Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wirst du wiederkommen und dann wirst du das Reich, auch dieses tausendjährige Reich regieren mit all den Heiligen, die mit dir kommen werden. Und Herr, so wir sind gespannt auf all das, was da noch kommen wird. Und wir danken dir, Herr, dass du uns wert achtest, dass wir mitarbeiten dürfen, mitbauen dürfen an deinem Reich. Halleluja. Amen. Wer will noch beten? Amen.